Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Rechts vor meinem Schreibtisch im Büro ist noch eine Wand, an der kein Bild hängt. Und ja, dass an allen anderen schon welche hängen, das heißt, dass ich ein bisschen Kunst sammle. Und fast möchte man sagen, meine rechte Wand ist leer, da wünsche ich mir ein Bild jetzt her. Und wann wäre der Moment besser geeignet, eines zu suchen, als während der Art Week in Berlin, einem der beiden jährlichen Kunstevents in der Stadt, in der die meisten Künstler leben und in der es die meisten Galerien in Deutschland gibt. Zwei Messen, die Hauptmesse Art Berlin und die Nebenmesse Positions, beide in den riesigen Hangarhallen des ehemaligen Flughafens Tempelhof untergebracht. Und dann natürlich die Galerien selbst mit Öffnungszeiten an diesem Eventwochenende bis in den späten Abend. Ich bin mit einem Freund verabredet, dem Bremer Künstler Christian Hake, dessen Bremer Galerie hier nicht vertreten ist und wir also offen über Messen und Markt, Kunst und Kommerz reden können.
Christian, wir gehen jetzt auf zwei Messen an diesem ersten Tag, bevor wir morgen dann in die Galerien gehen. Was erwartest du von so einer Messe als Künstler, wenn du da drauf gehst?
Ja, als erstes treffen da meistens zwei Extreme aufeinander. So ist es jedenfalls, empfinde ich es jedenfalls. Und zwar ist das auf der einen Seite die hohe Kunst, die dann allerdings relativ feilbietend in kleine Kojen gehängt wird, möglichst viel. Und alle wissen, es geht eigentlich ums Verkaufen. Aber auf der anderen Seite trotzdem die Besucher, die jetzt nicht laut werden, die sich alle benehmen und alle so ein bisschen die Aura der Kunst respektieren. Und eigentlich wissen aber alle, es geht ums Verkaufen und dieses Feilbieten, dieses Marktschreierische, was dann überhaupt nicht schreiend ist, das finde ich eigentlich immer ganz erfrischend. Allerdings meistens nur für 2 bis 3 Stunden und dann vibrieren die Pupillen und man muss eigentlich schnellstens sich wieder verkrümeln. Also mit Kunst in dem Sinne hat es nicht viel zu tun, weil selbst wenn man Sachen sieht, die einen ansprechen, findet man am Ende nicht die Zeit, sich gebührend mit den Sachen zu beschäftigen. Es ist einfach zu viel, zu leuchtend, zu viel Bling-Bling. Ja.
Und glaubst du, dass man auf so einer Messe in der Lage ist, für einen spezifischen Ort, nämlich mein Büro, diese eine Wand, die ich dir schon auf dem Foto gezeigt habe, irgendeine Arbeit zu finden? Oder ist es völlig vermessen, nach so etwas zu suchen?
Ja, da müsste man eigentlich jetzt die ketzerische Frage stellen, was du denn eigentlich suchst. Ein Spekulationsobjekt, von dem du jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr die Sicherheit hast, dass man das irgendwann eventuell für mehr Geld verkaufen kann. Denn so eine Messe, da darf ja nicht jeder sich einfach hinstellen, wie auf einem Flohmarkt oder einem Fischmarkt, sondern man muss sich bewerben, soweit ich weiß, als Galerie. Und die Arbeiten, die man hier sieht, die sind also sozusagen schon durch eine Jury gelaufen. Der Galerist muss es entscheiden, die Messeleitung muss entscheiden, ob der Galerist oder die Galeristin darf und so weiter und so fort. Ich würde dir fast raten, eher auf Hochschulrundgänge zu gehen, die ja auch in jeder größeren Stadt an Kunsthochschulen stattfinden, und dich da satt zu kaufen. Für die kleinste Ecke oder auch die größte Ecke deines Büros.
Das Dumme ist, das habe ich gerade getan, Christian. Trotzdem bleibt ja da noch eine Ecke im Büro übrig. Wir schauen mal, wir gehen jetzt mal rum. Ich spreche mal mit ein paar Galeristen und vielleicht auch dem einen oder anderen Künstler. Mal gucken, wer mir so über den Weg läuft. Und danach sprechen wir uns nochmal.
Sehr gerne.
Zu den Galerien gehe ich dann aber lieber mal alleine, schließlich muss ich mich ja entscheiden. Und ich beginne zum Aufwärmen in der Messe Positions.
Ich bin jetzt beim Stand von Maus Contemporary, Galerie aus den USA. Die vertritt einen Maler, den ich schon kenne, der sogar schon bei mir im Büro hängt. Guido Maus ist der Galerist. Herr Maus, jetzt kann man natürlich über Felix Becker eine ganze Menge erzählen. Er ist aber auch schon zu Gast gewesen in unserer Sendung Stunde 1. Wir haben seinen Weg ein bisschen beschritten. Jetzt stehen wir hier. Ich wusste gar nicht, dass Sie so viel von ihm zeigen bei dieser Messe. Was hat Sie bewogen, Felix Becker hier nochmal zu zeigen?
Ja, ist eigentlich ganz normal. Ist ein Heimspiel für ihn. Er ist ja und lebt da und arbeitet ja hier in Berlin. Haben ja auch schon jahrelang, jetzt 2 Jahre lang, gemeinsam gearbeitet. Außer der Solo-Ausstellung, der Einzelausstellung bei uns in den Staaten, in unserer Galerie, haben wir ihn ja jedes Mal konsequent auch in Basel, in Berlin und so weiter gezeigt. Es ist ja jetzt, die Art Weg ist ja eigentlich die wichtigste, sage ich jetzt mal, zumindest als Außenstehender, als Nicht-Berliner, Nicht-Deutscher, kann ich das so nicht weiter beurteilen. Aber für mich ist das halt die wichtigste Woche hier in Berlin und ihn dann konsequent auch mit frischen Arbeiten zu zeigen, auch nachdem wir in Basel ist wirklich sehr, sehr erfolgreich an internationale Sammler aus den Staaten und aus Europa verkauft haben. Ja, es ist wichtig für ihn, hier präsent zu sein. Daher auch diese Einzelkoje, kann man jetzt hier nicht vorstellen, aber wir haben 60 Quadratmeter Stand. Davon hat er also 2 mal 7,5 mal 2, also 15 Quadratmeter sind also nur ihm gewidmet und auch so als einzelnes Außenelement, als fast ja, eine Galerievorstellung zu verstehen.
Also eine Galerieausstellung quasi. Jetzt habe ich aber eine besondere Aufgabe für diese Messe, für diese beiden Messen. Ich habe hier einen leeren Fleck in meiner Bürowand.
Gut, ich schaue mir jetzt das Foto an, ich sehe das, ja, ist ja super, das ist super, so will man eine Bibliothek ja haben, das ist ein Arbeitsplatz, das macht Sinn. Und wie sieht es mit Naturlicht aus, kommt da irgendwo Naturlicht
ja,
rein?
Ja, kommt von unserem Rücken aus.
Von unserem Rücken aus, gut, super. Und jetzt nach Maß, das ist wahrscheinlich so
1,40, so eine, 1,40 ja, breit.
Dann so eine und dann 70er, 80er ja, hoch, das will ja, man ja aber nicht voll knacken. Wie viel haben wir denn noch darüber, bis wir den...
Bis zur Decke?
So ein gutes 20 noch.
Ja, noch, nee, das ist ein Altbau, da ist also, noch ordentlich. Also von der Tür sicherlich noch einen Meter.
Gut, wir können das jetzt so ein bisschen eindrehen und dann horizontale Arbeit hängen. Das würde jetzt den Raum ein bisschen mit Gewicht nach unten ziehen auch. Wenn man jetzt ein bisschen einheitlich in diesem Raum da arbeitet, dann kann die sich da schon bemerkbar machen. Entweder mit einer kleinen horizontalen Arbeit oder mit einer Gruppe von 2 oder 3 wirklich kleinen 20, 25 Zentimeter arbeiten. Das sind alles Möglichkeiten. Ich würde das eigentlich wahrscheinlich vorziehen, denn ich finde, da sind ja schon sehr viele Farbschichten, Informationen durch diese ganzen Bücher. Das will man ja auch nicht verneinen. Ich finde, die haben ja eine wichtige Präsenz in dem Raum. Sollten ja ohnehin in unserem Leben auch haben. Ich finde da ein bisschen intim, weil man geht ja ohnehin immer konsequent ganz nah an das Bücherregal ran und so. Und da eine schöne Lesung von 1, 2 oder 3 kleineren Arbeiten. Und ich meine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so 25, 30 Zentimeter Arbeiten. Ich fände, das wäre eine super Stelle, um anstatt das da jetzt runterzudrücken, mit einer eigenen einzigen Arbeit, da vielleicht 2 schöne Arbeiten in Dialog zu bringen.
Also wir stehen hier vor einer relativ großen, so ungefähr 60 mal 80 großen Arbeit von Felix Becker.
Die ist jetzt 90 hoch, 75 weit. Das ist auch super, weil die halt so strukturiert ist mit mehreren Horizontalbändern, die das dann auch ein bisschen ruhiger macht. Ist auch wieder ein bisschen in Anlehnung grafisch ans Bücherregal, wenn man so will.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch gleich aufgefallen.
Wäre also eine sehr interessante Arbeit.
Überwiegend schwarz, blau scheint durch.
Blau grundiert, also ist also so eine unschwarze Arbeit. Das ist halt Leinen. Die hat dann auch wieder, finde ich, eine sehr, sehr schöne Präsenz, wenn es darum geht, als Objekt verstanden zu werden. Also ich fände das eine sehr, sehr, sehr gute Wahl.
Ja, 2.600 Euro. Ja. Das ist natürlich ein stolzer Preis jetzt für eine Büroarbeit, vor allem, weil ich etwas knapp gerade bin.
Für uns ist ja auch nie wichtig, jetzt, ob das jetzt ein neuer Kunde ist oder ein Kunde, der wie Sie wirklich, also ein Sammler halt, wirklich die Arbeiten auch so konsequent weiterverfolgt. Da gibt es ja viele Lösungen. Heute als Galerist muss man intelligent sein. Intelligent, aber auch großzügig im Sinne. Wir sehen ja, dass die meisten Sammler, die sind ja 50, 60 bis 80 Jahre alt. Wir haben dann total, hat der Markt ein ungesundes Vakuum kreiert. Denn junge Menschen, ob die jetzt ein Disposable Income haben, vielleicht ein Ehepaar und so weiter, die jetzt in der Mitte 30er, 40 Jahre, die haben dann nie angefangen zu sammeln, weil das alles so elitisiert wird. Und da muss man sich also wirklich jetzt mal bemühen, auch jüngere Sammler oder Jungsammler, das muss ja nicht unbedingt jung sein, auch jetzt wieder Zugang zu Arbeiten zu schaffen. Das heißt, also ich habe jetzt konsequent immer jeden Monat zwischen 5 und 10 Sammler, die schicken uns dann halt, ob das jetzt 300 Euro sind oder 3.000 Euro pro Monat, um das halt abzuarbeiten.
Was gibt es denn da für ein Modell für so ein Bild oder für dieses? Das finde ich auch hinreißend. Ein türkisfarbenes, ja, auf dem so eine fahnenartige Struktur eingearbeitet ist. Wie teuer ist das denn eigentlich?
1.200, die ist jetzt auch ganz frisch und leider war das unerwartet, dass ich die noch bekam. Deswegen ist da auch kein Preisschild dran. Sehr spannende Arbeit. Ist auch eine Arbeit, die hat auch vor noch 2 Meter Wand, wie wir hier sehen, überhaupt keine Angst. Die hält die Wand, dadurch auch durch diese Geste, suggerierte Geste. Sehr starke Arbeit, 1.200 Euro. Und ob das jetzt bei der oder bei einer teuren oder einer riesengroßen Arbeit ist, das müssen Sie mir sagen.
Ich wollte ein heikles Thema mit Ihnen ansprechen, sozusagen, wo Sie auch eine Einschätzung als Galerist mal geben können. Also jetzt rein hypothetisch. Ich kenne den Felix Becker, ich habe seine Handynummer. Ich könnte ja sagen, lieber Felix, lass uns doch aus dem Atelier was rausverkaufen. Mhm. Er ist Student. Wie steht ein Galerist eigentlich dazu?
Ja, das, ich meine, eine Zusammenarbeit, die in die Tiefe geht mit einem Künstler, zwischen einem Galeristen und dem Künstler. Ich könnte das jetzt auslegen auch als, was ist der Unterschied zwischen einem Händler und einem Galeristen? Das könnte man jetzt noch viel weiter tragen, dieser Unterschied, wie ich ihn zumindest sehe. Und der diktiert dann auch oft Zusammenarbeiten mit Künstlern. Also mir ist nicht bange, dass der Felix, so wie andere unserer Künstler, Galeriekünstler, aus dem Atelier verkaufen würde, ohne mir da das zu sagen und meinen Anteil wegzulegen. Habe ich überhaupt keine Angst vor.
Also ich kann nicht zum Felix einfach hingehen und sagen, pass auf, das in der Größe habe ich gesehen, das kostet 1200, 600 bekommst du davon, die üblichen 50%, ich gebe dir 800, also ich habe 400 gespart, du 200 mehr.
Ich würde mir da gar keine Sorgen machen. Ich glaube kaum, dass der Felix da Ja zu sagen würde. Und wenn er es täte, beredet er dann immer mit mir, beredet jeder Künstler mit mir. Und wenn dann ein größerer Rabatt ist, der vielleicht auch über meine Hemmschwelle rüberginge, dann trägt der Künstler das. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.
Wenn so eine Arbeit wie diese hier, wenn die nicht verkauft ist, geht die an den Künstler normalerweise zurück oder behält da der Galerist den Finger drauf?
Ist jetzt in dem Falle hier, da machen sehr viele internationale Projekte und machen auch im Prinzip jedes Jahr 2-3 Monografien. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr, sehr starkes Verhältnis mit unseren Künstlern. Eine Arbeit, die jetzt hier nicht verkauft würde, ist für uns, weil wir so aktiv sind, keine alte, gezeigte, unverkaufte Arbeit. So sehen wir das nicht. Die Arbeit wird entweder jetzt schon, wissen wir schon, in welches andere Projekt die eingearbeitet wird. Wir haben eine sehr starke Galerieausstellung jetzt nochmal in den Staaten im Frühjahr nächsten Jahres, Sleeper in Metropolis. Das sind also eine Gruppenausstellung Berliner Künstler. Ist da Felix natürlich auch drin vertreten. Also könnte die Arbeit ja a priori schon dorthin gehen. Und für uns sind alte Werke keine alte gezeigten Werke. Für uns ist es A, wichtig, dass im Atelierbestand aus jedem Jahr x Werke auch 5 in 10 in 20 Jahren noch existieren, denn alte Werke werden in 20 Jahren wichtige Frühwerke, historische Werke, also jetzt nur abverkaufen, damit es weg ist, damit wir Platz gewinnen oder jetzt mal hier eine schnelle Mark machen, das interessiert eigentlich keinen, sollte eigentlich auch keinen Künstler und mit Sicherheit keine Galerie interessieren. Das ist also wirklich relativ dumm, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Also, ich gucke mir diese Arbeit nochmal genauer an. Sie sagten, man kann gut abbezahlen.
Ganz klar.
Und der Preis wäre dann bei Abbezahlen genau wie viel?
Dann bleibt er bei 1200. Dann reden wir ja gar nicht mehr über den Verkauf eines Bildes beziehungsweise über das Bild selbst, sondern ja nur noch über den finanziellen Aspekt.
Nur einen Steinwurf entfernt von der Galerie Maus Contemporary geschieht etwas Merkwürdiges. 6 Leute stehen da hinter einem hüfthohen Schrank mit unendlich vielen Schubladen, holen Boxen heraus mit Kunstwerken, zeigen sie lustvoll. Schöne Kunst ist da zu sehen. Die Betrachter ziehen sich weiße Stoffhandschuhe an, stöbern, ganz anders als in den Galerien sonst. Was ist denn hier los, will ich von Dirk Lehbahn wissen, selber Künstler und Mitbetreiber von Ogbo, Raum für Bild, Wort und Ton aus Berlin.
Wir sind ein Projektraum und das ist eines unserer Formate hier, mit dem wir auf die Messe gehen. Das sind Papierschränke und da sind 146 Künstler versammelt mittlerweile. Wir machen das seit 10 Jahren und nehmen in jedem Jahr 6 neue Künstler auf.
Was heißt das? Was für Künstler sind das? Sind die bekannt?
Sind zum Teil sehr bekannt und zum Teil nicht.
Zum
so
Beispiel?
Bekannt. Karin Sander zum Beispiel.
In Berlin sehr bekannt. Marcel van Eeden habe ich gerade gesehen.
Genau, aber das ist eine Mischung. Wir sind 6 Betreiber und entscheiden immer im Kollektiv.
6 Betreiber, die auch Künstler sind?
Die auch selbst Künstler sind.
Das heißt, Sie bauen auch hier eine Box mit wie vielen Editionen, die da drin sind? Für 320 Euro?
Genau, es gibt eine Edition für 320 Euro. Da sind 6 zum Teil Drucke, aber auch zum größten Teil Originale drin. Collagen, Aquarelle.
Ich bin an dieser einen Arbeit hängen geblieben. Das ist das mit dem Plexiglas. Eine ganz schöne, kleine, sich überlagernde Arbeit. Was ist das?
Michael Bause ist das. Das ist eine Collage. Der Künstler ist auch selber da. Vielleicht kann er ja mal kommen. Michael.
Ich kenne ehrlich gesagt weder Sie als Künstler, noch kenne ich bis jetzt diesen Raum für Bild, Wort und Ton. Was muss ich über Sie wissen?
Ich bin Maler und Collagist. Und mich interessiert Farbe, Raum und Form. Also das klassische Dreigestirn.
Aber wenn Sie hier mal mit rumkommen vielleicht, dann sieht man ja, dass da so Plexiglasscheiben übereinander gelagert sind. Um was geht es da genau?
Das sind, bei mir ist so, dieses ist was ganz Besonderes. Das ist eigentlich eine Einladungskarte einer Ausstellung von mir. Es sind Elemente rausgeschnitten worden aus der Ausstellungskarte, die da drunter liegt, wieder montiert worden. Und dann, das ist auch kein Plexiglas, sondern so eine Folie. Und dann sind wieder Teile ausgeschnitten. Mich interessiert immer das Vor, der Raum, das Vor und Hinter. Das Überlappen von verschiedenen Folien. Und irgendwann ergibt sich dann diese Arbeit, fängt spielerisch an.
Ein Sammler steht neben mir, hält gerade eine Arbeit hoch, hat sich auch für denselben Künstler. Was interessiert Sie denn da daran?
Ich finde diese Schichten übereinander, die was Geheimnisvolles geben.
Also man sieht blau, durch relativ transparentes Material kommt so ein Grau zustande, dann ist eine Folie orange drunter, die wird durch dieses Überlagernde wieder zu einem Rosé. Und so ergeben sich ganz interessante Farbkombinationen.
Ja, und man hat eine unterschiedliche Transparenz. Also bei den Arbeiten, wenn ich sie jetzt hier so nebeneinander sehe, manche sind sehr geschlossen von oben, komme ich durch die oberste Schicht überhaupt nicht durch, weil sie ja fast nichts durchscheinen lässt. Wo man dann seitlich schaut, hier gerade eine, wo man dann von der Seite abgebrochene Stiftspitzen sah, die von der obersten Sicht überhaupt nicht zu erkennen sind, nur als kleine Farbpunkte zu sehen sind. Und ich finde es so toll, wie unterschiedlich diese Werke jetzt von Ihnen auch sind. Also jedes ist wieder eine neue Entdeckung. Ich bin ganz begeistert, zufällig hier zu Ihren Werken gefunden zu haben.
Sagen Sie mir Ihren Namen, damit ich das, wenn das im Radio gesendet wird, auch richtig weiß.
Mein Name ist Nikolai von Schröders.
Und Sie sind hier ganz normal als Besucher unterwegs oder als Kurator oder Museumsdirektor oder sonst was?
Ich bin Gott sei Dank ganz normal als Besucher, ohne jegliche Verpflichtung, nur mit Freude.
Interessiert Sie, wie teuer so eine Arbeit ist?
Natürlich interessiert mich das.
Wie teuer ist so eine Arbeit?
Oh, muss ich auch gucken. 650 Euro.
Ja, das ist ja noch im erschwinglichen Bereich für uns Kleinsammler.
Genau, das ist das Schöne, dass man sowas hier findet, was man sich auch noch als Normalsterblicher leisten könnte.
Weil sich das jetzt gerade so ergeben hat, ist das für Sie so eine Messe auch eine Möglichkeit, mit so jemandem wie ihm in Kontakt zu kommen und einfach mal so zu reden und auch zu sehen, wie das so wirkt, Ihre Kunst?
Ja. Wir sind ja eigentlich 6 Künstler und Künstlerinnen. Wir stehen ja hier alle.
Alle stehen hier wirklich hinter dem Tresen aufgereiht.
Zusammenarbeiten. Also alle 6 sind da. Und wir sind mit einem halben Schrank angefangen und das wächst jetzt wie so zu einem Archiv von Möglichkeiten, mit Papier auf Papier zu arbeiten und sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler. Ein paar Spitzen, ne? Ein paar gute Namen brauchen wir auch, damit wir auch ernst genommen werden, sage ich mal so. Dass man sieht, dass auch eine Karin Sander hier Arbeiten reintut. Also das ist schon für uns auch wichtig.
Und hat sich bei Ihnen schon ein Interesse verdichtet?
Ja, ich habe eins hier rausgelegt, das mir besonders gut gefällt.
Gefällt mir auch ziemlich gut, was Sie da rausgelegt haben. Was sieht man denn da?
Tatsächlich mag ich es gern, wenn ich die Möglichkeit habe, relativ tief reinzuschauen. Wir haben ja
überwiegend grau, aber mit hellen Farbstreifen, orange, rot und eine Lineatur.
Genau. Finde ich, je nachdem, wie das Licht dann fällt, aber auch wie weit ich dann davon wegstehe, ganz unterschiedliche Sprache und Tiefe. Und das mag ich so gern, weil da kann ich dann mich einfach drin verlieren und ohne überhaupt den Anspruch zu haben, was zu erkennen, wieder reinfühlen. Und das ist so ein bisschen was Meditatives, darum schaue ich so gerne Kunst an.
In der Gender-Diskussion müssten Sie eigentlich mit den beiden Damen auch noch sprechen.
Das stimmt, ich habe bis jetzt nur mit Männern gesprochen. Ja, Sie sind
Serafina Lenz.
Und arbeiten als Künstlerin in diesem Kollektiv, in diesem Kunstraum mit. Was treibt Sie an? Warum macht man das eigentlich genau? Ich bin total überrascht, was Sie alles da aus Ihren Schubladen holen.
Ja, also erstmal geht es, glaube ich, darum, über Kunst überhaupt ins Gespräch zu kommen und auf eine andere Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Also nicht mit diesen ganzen, was weiß ich, dem Markt und dem Ganzen dahinter. Es gibt noch eine Qualität von Kunst, die unabhängig davon stattfindet. Also unabhängig davon, ob Sachen in irgendwelchen Containern als Geldanlage lagern und zu Höchstpreisen verkauft werden oder als Spekulationsobjekte gesehen werden, sondern eben halt einfach, es gibt eine ganz lebendige Szene von Künstlerinnen und Künstlern, die eigentlich auch so den Boden bilden für dieses ganze Kunstbusiness.
Und ist es auch so ein Anspruch, dass man, sagen wir, Kunst herstellt zu einem erschwinglichen Preis, um dann auch zu sagen, okay, es gibt eben diese Art von Kunst, die unterscheidet sich letztendlich nicht von sehr hochpreisiger Kunst, was die Materialität oder das Konzept dahinter betrifft, aber sie wird vielleicht weiter verbreitet sein als eben die Spekulationsobjekte, die man hier auch so findet.
Also der Preis eines Kunstwerks berechnet sich ja danach, an welcher Stelle im Betriebssystem Kunst ein Künstler angesiedelt ist. Und diese Hierarchien kann man natürlich total in Frage stellen. Also man kann ja fragen, ist, was ist eine Arbeit wert und warum? Und das, da ist eben einfach der Kunstmarkt ein Markt. Und der hat ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie jeder andere Markt auch. Und das heißt einfach, es gibt ja, früher gab es ja so ein Punktesystem. Also da wurde der Quadratzentimeterpreis eines Bildes berechnet, nachdem wie viele Ausstellungen man hat zum Beispiel. Und das ist ja mehr oder weniger heute auch noch gültig.
Und wie operieren Sie da am Markt? Ist ja, Sie nehmen ja am Markt teil, aber es hat so ein bisschen den Anschein, als würden Sie quer zum Markt operieren.
Ja, also für uns ist das, glaube ich, eine ganz spielerische Angelegenheit. Es geht einfach darum, wir haben ja auch angefangen, so wie ein Spiel im Grunde zu sagen, wir machen jetzt hier eine Galerie. Das war, wir haben es ja alle gar nicht so richtig wahnsinnig ernst genommen. Aber dann haben wir doch gemerkt, dass so viele Künstlerinnen und Künstler kamen, die wir kannten und die da irgendwie Lust drauf hatten und die auch Lust drauf hatten, uns Sachen zu geben. Und das ist ja schon ein totaler Unterschied.
Und wie kommen Sie zu Ihren Künstlern? Wählen Sie die aus? Kann man sich bewerben? Kommen Leute mit Mappen?
Ja, alles, genau. Also wir, sowohl gucken wir rum, sowohl kennen wir Leute, als auch bewerben sich bei uns zunehmend viele Künstlerinnen und Künstler, auch nicht nur aus Berlin, sondern überhaupt, also auch international. Und dann haben wir einmal im Jahr so eine Teamsitzung, wo wir das dann ziemlich demokratisch entscheiden.
Okay, vielen Dank. Und ich muss mit meinem Geldbeutel und mir schwanger gehen, ob ich nicht diese herrliche kleine Box mir anschaffen möchte.
Do it!
Puh, über 2 Stunden bin ich jetzt schon für Stunde 1 im Deutschlandfunk Kultur unterwegs, hin und her gerissen zwischen dem Herzblut, mit dem dieser Kunstraum Ogbo seine schönen Editionen anbietet, und den tollen Gemälden von Felix Becker. Aber ich bin ästhetisch überfordert. Gott sei Dank treffe ich auf jemanden, der mir vielleicht weiterhelfen kann. Vielleicht sogar mit einem Tipp.
Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol, dem Kunstmagazin, das ich immer lese, wenn ich mich informieren will über Kunst. Ich bin jetzt so ein bisschen fast orientierungslos geworden, weil ich bei dieser Vielzahl von Positionen förmlich immer aufgeschmissen bin und ich mich so langsam frage, dass ich immer, wenn ich was für meine kleine Wand suche, das suche, was ich in irgendeinen ästhetischen Kontext bringen kann. Das sieht so aus wie XY oder den habe ich schon mal getroffen, den möchte ich gerne weitersammeln. Verändert so eine Messe auch die ästhetische Wahrnehmung? Hält man sich an dem fest, was man eh schon kennt?
Ja, auf jeden Fall. So eine Messe ist halt eine totale Überforderung und ich merke das auch an mir selber. Die ersten 5 Stände gucke ich immer noch so total interessiert und denke so, oh, das sieht ja gut aus und das ist ja interessant und so. Und so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde merke ich dann auch, wie ich selber überhaupt nichts mehr aufnehmen kann. Also wie sich das dann alles so, wie sich dann der Blick wieder verengt und dann kriegt man wirklich nur noch Sachen mit, die man schon kennt. Und das ist ja eigentlich schade. Was dann hilft, ist wieder anzuhalten und mit den Galeristen zu reden und den Galeristinnen, weil die einem dann wieder eine Geschichte dazu erzählen, dann macht man eine Pause, dann bekommt man Kontext und dann sieht man auch wieder was. Also es hilft irgendwie, sich dann auf was einzulassen und es hilft nicht, einfach immer weiterzulaufen und das so durch den Kopf durchlaufen zu lassen.
Aber wie soll ich dann jetzt wieder anfangen, wieder was zu sehen? Weil ich habe jetzt schon x Positionen gesehen, die ich mir durchaus vorstellen könnte, die aber komplett das Budget überschreiten für so eine Bürokunst.
Ja, das ist natürlich jetzt gemein. Also Johann König ist ja der Einzige, der jetzt damit angefangen hat, wieder Preise an seine Werke zu schreiben. Das finde ich eine total super Idee. Weil wenn alle die Preise dran geschrieben hätten, hättest du ja schon wieder alles aussortieren können, was du dir eh nicht leisten kannst. Und dann hättest du jetzt nicht so ein großes Problem.
Also ich habe jetzt bei der Positions übrigens, da gibt es hinten so einen kleinen Editionenstand. Da ist eine Edition in so einem Set drin, die mir total gut gefällt. Künstler völlig unbekannt, Galerie quasi nicht vorhanden. Ist es denn sinnvoll, selbst wenn man, was weiß ich, ein Tausender oder sowas ausgibt, danach zu gucken, dass das womöglich ein Künstler ist, der jetzt gerade im Kommen ist? Oder ist es einfach sinnlos, nach solchen Kriterien dann einen Kunstkauf auf so einer Messe zu tätigen?
Ich glaube, das bringt nichts, jetzt auf den Spekulationswert zu warten, weil das funktioniert, glaube ich, zu selten. Also das Budget haben wir nicht. Also man muss ja auch damit leben. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gerne damit leben möchte und dass man sich vorstellen kann, dass das da immer an der Wand hängt und dass man es immer anschaut und dass man sich dann auch noch in ein paar Jahren drüber freut.
Ja, und die Messe Positions ist die Nebenmesse zu dieser großen Messe. Man hat irgendwie das Gefühl, dass hier eine ganz andere Tonlage von Kunst getroffen wird, als da da drüben, wo es dann doch schon eher um den Markt geht. Aber so 2-3 Positionen haben mir da gefallen. Ich habe aber trotzdem eine gewisse Hemmung, dort zu kaufen, nicht hier im Big Store.
Verstehe ich total. Aber da drüben sind auch ein paar ganz okay Galerien. Und ich glaube, wenn man wirklich so eine Edition von so einem unbekannten Künstler kauft, das Problem ist ja immer so, was werden die anderen sagen? Also man möchte ja gerne derjenige sein, der jetzt die Entdeckung gemacht hat und den coolen Künstler, und das soll irgendwie abgesichert sein. Aber man kann ja auch sagen, hey, ich setze jetzt hier den Trend, und dann bist du halt ganz weit vorne mit deinem Regal.
Ach, Elke, du hast mir Mut gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
Mit Galeristinnen und Galeristen reden, Geschichten hören zu Kunstwerken, hat Elke Buhr empfohlen. Okay, längst bin ich in den Hallen der Hauptmesse Art Berlin unterwegs. Hier ist die Kunst vielleicht bedeutender, jedenfalls was den Markt betrifft. Künstlerinnen und Künstler, die man kennt, Top-Galerien. Aber es ist alles auch elitärer hier, teurer auch. Aber von Weitem sehe ich einen Stand, der selber Kunst zu sein scheint. Ein riesiges, düster verrätseltes Bild ist direkt auf der Wand des Standes zu sehen. Als ich darauf zusteuere, sehe ich, das ist eine Galerie aus Düsseldorf, die ich gut kenne. Robert Pfab ist der Galerist.
Hier sind jetzt wahnsinnig tolle, sind das eigentlich Fotografien oder Fotofragmente von Astrid Busch zu sehen?
Ja, es sind Fotografien und eine Tapetenarbeit. Die Motive sind entstanden bei einem Stipendienaufenthalt, den sie hatte in Frankreich, in Le Havre, in der Normandie. Le Havre ist eine Stadt, die vom Krieg gezeichnet war, zerstört war und große Hafenstadt ist. Und im Atelier baut sie Settings, projiziert darauf, schichtet Folien, Metalle hintereinander. Man kann dann gar nicht mehr ganz entschlüsseln, was das einzelne Motiv ursprünglich mal war, aber die Assoziation Krieg, Hafen, Metall, das bleibt. Und die Werke sind einzeln zu erwerben, und die kleinen sind auch nicht teuer, 1.800 oder die mittelgroßen 2.600 und die ganz großen 5.400, also ist alles im Rahmen preislich.
Für ein Büro etwas schwierig. So. Die kleinen sind schon sehr schön, würden auch zum Querformat, würde auch an der Wand gut gehen. Aber was mich interessiert ist, wo ich auch hier hängen geblieben bin, was völlig überraschend ist, sozusagen der Hintergrund dieser Wände. Also offenbar selber wiederum ein Kunstwerk.
Genau, also sie arbeitet eben sehr rauminstallativ. Sie belichtet ihre Fotomotive nicht nur auf Fotopapier aus, wie sie hier als gerahmte Fotos hängen, sondern auch manchmal auf Stoffen oder wie hier als Tapete, manchmal auch als Projektion. Die haben wir hier aber weggelassen, weil es zu viel geworden wäre. Und hier am Messestand haben wir eben eine 9 Meter lange Tapete mit einem Motiv von ihr, was sie entwickelt hat für diesen Messestand. Und so haben wir ein Gesamtkonzept, eine Solopräsentation einer Künstlerin. Und wir finden den Stand auch eindrücklich und ganz schön. Und das ist mal so ein Statement.
Rupert, du kommst aus Düsseldorf für diese Messe her. Man sagt ja immer wieder, dass Berlin eigentlich ein schwieriges Pflaster für Messen ist. Hat auch mehrere Versuche gegeben, die gescheitert sind. Was hat dich jetzt nach Berlin gezogen auf eine Messe?
Ich mache meine großen Stände mit mehreren Künstlern auf der Art Cologne. Und in Berlin wollte ich jetzt mit einer Solo-Show einfach ganz bewusst ein Statement setzen, da zu sein, präsent zu sein als Galerie. Es sind hier alle Kuratoren, es sind sehr, sehr viele Sammler aus ganz Deutschland. Man trifft unglaublich viele Leute, die Galerie wird wahrgenommen, die Künstlerin wird wahrgenommen. Gerade bei einer Solo-Show sieht man ja ein bisschen was von ihr. Und das war der Grund, hierher zu gehen. Ich rechne jetzt nicht mit den unglaublich vielen großen Verkäufen, ganz ehrlich rechne ich nicht, aber ich mache so lange schon die Galerie, irgendwas passiert immer, auch hier wird etwas passieren.
Wie hoch ist das Risiko von so einer Ausstellung hier in Berlin bei der Messe?
Naja, wir haben jetzt einen kleinen Stand, damit ist das Risiko auch ein bisschen minimiert, weil er nicht so horrend teuer ist. Die Messe hat erst vor 3 Stunden begonnen, jetzt sind wir mal noch zuversichtlich bis Sonntagabend, irgendwas wird gehen.
Was zeichnen denn die Arbeiten von Astrid Busch aus, wenn du es jetzt erklären würdest? Weil eben hat mir Elke Buhr vom Monopol-Magazin erklärt, weil ich gesagt habe, man sieht am Ende nach 2 Stunden schon fast nichts mehr, weil man so übersättigt ist oder erkennt nur noch das, was man ohnehin schon kennt. Die Arbeiten von Astrid habe ich noch nicht so in der Form wahrgenommen. Du hast die Geschichte angefangen zu erzählen über Le Havre und sowas. Wie würdest du jemandem diese Arbeiten nahebringen bei so einer turbulenten, so grellen, oft auch überfordernden Messe?
Wir haben eben ganz bewusst, weil die Messe, wie du sagst, sehr heterogen ist, mit vielen unterschiedlichen Ständen, haben wir ganz bewusst eben eine Künstlerin gezeigt. Ihre Arbeitsweise zeichnet sich aus, dass sie sich immer mit der Geschichte und den vielen unterschiedlichen Facetten eines einzelnen Ortes beschäftigt, in diesem Fall Le Havre, Frankreich, Normandie. Aber sie arbeitet grundsätzlich eben so mit der Auseinandersetzung mit Orten, mit der Geschichte. Es können auch Einflüsse aus Film oder Theater oder Literatur in die Motive einfließen. Aber sie verfremdet diese Dinge eben sehr. Und wenn man im Ergebnis hat, man dann fast ein abstraktes Foto. Und das kann eben ausbelichtet sein auf Fotopapier oder auf Stoff oder auf Tapete oder als Projektion. Und dieses rauminstallative Denken finde ich interessant an ihr. Und ich finde, dass es hier ganz schön gelungen ist für diesen Stand.
Wie ist es denn mit den Sammlern in Berlin? Also Köln, Düsseldorf, da gibt es eine richtige stabile Sammlerschar, auch im Mid-Price-Segment, also die Leute, die jetzt nicht gleich eine 100.000-Euro-Arbeit kaufen, aber gern bereit sind, zwischen 1.000 und 20.000 Euro auszugeben. Wie nimmst du da Berlin wahr?
Diese Sammler, von denen alle Galerien eigentlich leben, Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, die also die Einkommen haben, um bis 10.000, 15.000 Euro zu kaufen, die gibt es in Berlin natürlich auch. Es ist für mich als Galerie, die hier nicht vor Ort ist, natürlich schwerer, die kennenzulernen, aber so eine Messe ist ja immer auch eine Möglichkeit, das Netz auszuwerfen und den einen oder anderen dann doch darüber einzufangen und den Kontakt vielleicht zu knüpfen. Und das ist jetzt ein Versuch. Ich bin optimistisch, aber ich habe auch schon Berliner Sammler aus meiner Tätigkeit, der Art Cologne und so weiter. Und die Kontakte pflege ich auch immer.
Ja, zum Beispiel mich.
Beispielsweise. Und die kommen ja auch oder waren heute schon hier. Und ich hoffe, dass der Kreis der Sammler noch ein bisschen wächst. Dafür macht man eine Messe und dafür investiert man das ja auch. Ja.
Wie funktioniert diese Arbeit genau? Den Kontakt zu Sammlern pflegen, die aber auch nicht zu sehr auf bestimmte Positionen zu bitten, weil wir haben uns kennengelernt, weil ich eine Arbeit einfach interessant fand, die ich in der Zeitung gesehen habe, die aber in der Wiener Galerie war. Und dann habe ich halt gegoogelt und habe gesehen, dass du die auch vertrittst und so haben wir uns dann letztendlich kennengelernt.
Das ist richtig, genau. Und dann ist es ja so, wie es bei uns ja auch ist, dass man sich ab und zu mal trifft, mal ein bisschen informiert, mal auf dem Laufenden hält. So muss man das machen als Galerist, das machen ja auch alle. Und dann muss man immer das richtige Maß finden, mit wem kann man wie sprechen, umgehen, wie oft trifft man den, ruft den an, man will ja nicht aufdringlich sein. Aber dass man Leute informiert und so, das erwarten die schon, die Sammler. Dass man, also wenn neue Arbeiten entstehen und sie haben was gekauft, dass man einfach schreibt, ich wollte sie nur informieren, die Künstlerin macht dieses und jenes, hat sich da und dahin entwickelt. Und dann trifft man eben auch gerade hier in Berlin immer mal wieder die Sammler und die sagen, ich bin dann auf der Eröffnung, kommen Sie doch hin, dann können wir da einen Kaffee trinken oder was auch immer. Und das mache ich und das ist wichtig, ja.
Jetzt muss ich aber wirklich noch eine Galerie entdecken und einen Künstler, eine Künstlerin, die ich noch nicht kenne. Und das finde ich bei der Galerie Burster. Auch hier ist es ästhetische Anziehung auf den ersten Blick. Formale Stränge in den Bildern, fast minimalistisch, doch gebaut aus altem Holz, offenbar Alltagsmaterialien. Ich frage Rita Burster, die Galeristin, was denn das für ein Künstler oder eine Künstlerin ist.
Der Künstler ist ein niederländischer Künstler. Ich glaube, die Pronunciation ist in etwa Bram Bram. Relativ junger Künstler, hat in den Niederlanden studiert, lebt in Berlin. Was bei ihm spannend ist, ich glaube, er lebt schon seit 8 Jahren hier, dass er sich mit seiner Umgebung sehr auseinandersetzt. Das heißt, in den Arbeiten, die wir hier auf der Messe zeigen, nimmt er gefundene Materialien aus seiner Umgebung, die er zusammensetzt, klassisch in der Form einer Leinwand oder eines Gemäldes schon, mit einem Schwarz kombiniert hat, sodass diese Materialien aufgewertet werden. Und damit spielt er natürlich. Das ist so Bestandteil jeder Arbeit, die Sie hier am Stand sehen, auch in anderen Größen. Aber so vom Prinzip ist es ähnlich.
Was mir dabei auffällt, ist, dass ja das Materialien sind, die, wenn er sie gefunden hat, auch eine Geschichte mit erzählen.
Ja, man sieht ja auch bei einigen Arbeiten Graffiti-Spuren, die man natürlich in Berlin oft sieht an Umgebungen. Wir haben auch eine Skulptur mit einem typischen orangefarbenen Mülleimer, der sehr viele Spuren enthält, aufgrund seiner Historie. Und da haben Sie schon recht, also damit spielt er natürlich auch, mit diesen Sachen, die er findet und die er dann zu seinen eigenen Ideen zusammensetzt. Aber die tragen natürlich, behalten ihre eigene Geschichte, auch wenn er die im anderen Kontext plötzlich zeigt.
Trotzdem haben die eine gewisse Art von formaler Strenge. Also es sind irgendwie fast tatsächlich Strukturen zu sehen, im Grunde genommen das, was die minimalistische Malerei macht, nur in sehr einfache Materialien übersetzt.
Haben Sie eigentlich gut erkannt, oder genau das ist das Prinzip bei ihm eigentlich, dass er einfache, gefundene Materialien nimmt, die hochwertig zusammensetzt, aber eigentlich auch in einen Rahmen packt, wie eine klassische Arbeit. Also wir haben viele gerahmte Arbeiten, die die Materialien natürlich zusammenhalten, aber somit natürlich die Nähe zur Malerei stattfindet, aber auch zur Architektur aufgrund der Linien, der Formen. Um die Ecke sind noch Glasarbeiten, wo er mit diesem Glas noch spielt, was ja auch in der Architektur eine große Rolle spielt. Also die Nähe zur Architektur ist auf jeden Fall bei ihm da.
Was muss man eigentlich für solche Arbeiten bezahlen?
Es ist ein relativ junger Künstler. Also ich glaube, wir sind eine der wenigen Galerien, die mit 1.500 bei den kleinen Arbeiten startet.
Ach, 1.500 nur?
Diese kleinen Arbeiten. Und die größte Arbeit liegt, glaube ich, um 10.000 Euro. In dem Segment bewegen wir uns.
Okay, das ist ja noch für diese Messe fast erschwinglich. Lassen Sie uns doch mal zu den kleinen Arbeiten gehen. Und Sie erzählen mir mal, was man da sieht auf den kleinen Arbeiten, was das so ist. Sie sehen aus wie Kacheln, die eingefasst sind und wieder frei gekratzt sind.
Eigentlich haben Sie schon ziemlich viel gesagt oder selber gesehen. Es sind gefundene Kacheln, die er eingefasst hat in Gips. Also da auch wieder das ähnliche Prinzip wie bei den anderen Arbeiten, in eine klare Struktur seine gefundenen Sachen gepackt, um die dann an der Wand zu präsentieren.
Könnte man die Arbeiten abzahlen als jemand, der nicht so viel Geld hat, aber ein schönes Büro?
Wir bieten auch guten Kunden, die wir kennen, auch Ratenzahlung an.
Ja. Sie kennen mich ja noch gar nicht.
Ja, könnte man drüber reden.
Lässig schmunzelnd zugehört hat ein junger Mann, der Künstler Bram Bram selbst.
Ich bin an diesen Arbeiten hängen geblieben, die gefallen mir außerordentlich gut. Wie ist es denn als Künstler auf so einer Messe zu sein und plötzlich zu sehen, dass das, was man so im Atelier macht, eigentlich auf einem Markt getragen wird, wie andere Waren auch?
Ja, naja, du machst das auch, um auszustellen. So, du willst, dass viele Leute es sehen. Ja, und eine Messe, ja, Art Berlin war immer so für mich sehr wichtig, um zu stehen. Und das ist für mich auch das erste Mal, dass wir auch mit der Galerie, Galerie Buster, dass wir repräsent sein bei der Messe. Ja, natürlich super. Und wir sollen schon abwarten, wie es läuft und wie die Reaktion von den Leuten sein. Und ja.
Bist du aufgeregt?
Ein bisschen. Ein bisschen, ja.
Wie findest du denn deine tollen Materialien, die du da in den Bildern oder in den Arbeiten verarbeitet hast? Bilder sind es ja nicht, aber sie sind gerahmt, sie wirken wie Bilder.
Überall, wo ich laufe in Berlin, es ist für mich wichtig auch, dass das aus Berlin kommt, weil ich lebe in Berlin, so es muss auch ein bisschen über mein Leben gehen. Also sammle ich sehr viele Sachen in meinem Studio natürlich und dann dauert es ein bisschen, dass ich das später kann nutzen, weil das muss dann auch so ein Konzept und eine Idee, aber das kommt natürlich dann später. Aber du siehst erstmal die Materialien und du siehst, dass es etwas Interessantes hätte durch die Spüren und so funktioniert das dann.
Da läuft gerade Klaus Biesenbach vorbei, macht dich sowas nervös?
Naja, alle Leute laufen hier vorbei. Natürlich ist das auch spannend und interessant, dass die auch diese Leute für die erste Mal vielleicht meine Arbeit sehen.
Was mir aufgefallen ist, dass du mit diesen Materialien, die man ja überall finden kann, du hast gesagt, wie du durch Berlin gehst, dass du trotzdem eine sehr strenge Form, fast eine formale Form, also man sieht es überall, dass du quasi eine Struktur schaffst aus diesen gefundenen Materialien. Mhm. Wie wichtig ist dir so eine Struktur, die eigentlich aus Sachen entsteht, die gar keine Struktur mehr haben, weil sie irgendwo rumliegen?
Ja, genau. Ich suche vor die Gegenteile und auch interessiert an minimalistischer Kunst. Auch probieren so auch etwas, something that is rough.
Roh, ja.
Roh mache ich glänzend und ich spiele damit, um das so auch Material so in ein anderes Kontext zu lassen sehen und in einen Zusammenhang auch und aus der Umwelt zu nehmen und so in einen anderen Kontext zu lassen sehen. Und so läuft das ein bisschen. Entschuldigung für meine Deutsch.
Nein, ich meine, wir sind hier eine internationale Stadt. Eigentlich müsstest du auf Englisch sprechen, aber ich habe keine Lust, das die ganze Zeit zu übersetzen.
Nein, ich verstehe es. Aber das ist natürlich so eine Richtung, die ich selber so schön finde für diese Arbeit. Und du machst deine eigenen Regeln. Und das ist sehr strikt und ich finde das interessant, dass das auch mit Material, wo du das vielleicht nicht von erwartet, doch etwas sehr schlick und so sehr strikt kann machen, aber auch das Gegenteil kann lassen sehen. Und so kannst du auch in die Städte, durch die Städte laufen und vielleicht verschiedene Spuren sehen oder etwas Kleines, was auch eine Komposition in Material, die so zufällig gefunden sein, aber doch noch etwas Poetisches hatte. Und ja, so probiere ich meine Arbeit zu machen.
Vielen Dank und viel Glück für die Messe.
Danke, danke.
So, Christian, jetzt sind wir hier fast 4 Stunden lang durch die Messehallen von der großen Messe und der kleinen Messe, von den Positions und von der Art Berlin gelaufen. Ist dir eigentlich irgendetwas aufgefallen?
Nee, im Prinzip war es noch schlimmer, als ich es diagnostiziert hatte. Meine Pupillen vibrieren deluxe und ich muss jetzt eigentlich das erstmal sacken lassen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Ne? Ich habe nichts gesehen, was mich jetzt so sehr umgehauen hätte, als dass ich es unbedingt hätte besitzen mögen. Die Edition dahin, ich weiß gar nicht, wer die angeboten hat, da fand ich eine Sache ganz charmant und die würde ich, vielleicht gehe ich da gleich nochmal hin und kram mein ganzes Taschengeld zusammen und kaufe mir die.
Okay, vielleicht mache ich das genauso.
Wenig geschlafen, viel gegoogelt, nächster Tag, Gallery Hopping ist angesagt. Der Künstler Christian Harke und ich starten in Berlin-Mitte. Wir laufen durch die Auguststraße, wo einst der Kunsthype in Berlin in den 90er Jahren begonnen hatte.
So, Christian, wie geht's dir heute, einen Tag nach diesem Messerummel?
Ja, so ein bisschen verkatert, aber ich habe Lust auf Galerien, also die Wohnzimmer der Kunstverkäufer. Wenn man die Messe als Markt sieht, dann kommen wir jetzt ja eigentlich in die Wohnzimmer.
Und hast du eine bestimmte Vorstellung, was du heute sehen willst? Zieht es dich irgendwo besonders hin?
Ja, also jetzt KOW würde mich interessieren.
Ist so eine mittlere Galerie, also keine der super Top-Galerien, hat aber ein ganz interessantes Programm, ne?
Ja, ganz genau. Ich kenne die ein bisschen aus Wien. Da haben wir auf der Vienna Contemporary, habe ich die so ein bisschen kennengelernt. Aber mich interessiert auch das Tagesspiegel-Gelände natürlich. Eigentlich klappert man so ein bisschen das ab, was man sowieso schon kennt. Und vielleicht fällt mir ja was ein, wie man das durchbricht und auch mal etwas sich ansieht, was man jetzt so nicht erwartet hätte.
Na gut, wir cruisen jetzt mal los, laufen schon durch Mitte. Ich möchte noch Eigen und Art sehen, also eigentlich auch eine der Top-Galerien noch immer, weil da eine Ausstellung von Olaf Nicolai ist, den ich eigentlich total schätze und der bei uns im Programm auch häufiger zu hören ist, von Biennalen und sowas, wo er ausstellt. Hast du noch einen konkreten Wunsch?
Nee, ich würde mich so ein bisschen an dich ranhängen, weil dann werde ich ja vielleicht überrascht und würde nicht das besuchen, was ich sowieso auf dem Zettel habe.
Glaubst du, dass wir in den Wohnzimmern der Galeristen und Kunstverkäufer tatsächlich auch was für mein Büro finden könnten?
Tja, da müssen wir noch mal ganz genau überlegen, wen wir dann noch besuchen müssten.
Etlichen Galeriebesuchen, in denen ich längst mein Ziel, ein Bild fürs Büro zu kaufen, aus den Augen verloren hatte, weil alles zu groß, zu bedeutend, zu teuer und auch zu elitär für mich ist, nach etlichen monumentalen Ausstellungen also, landen wir im Berliner Bezirk Tiergarten, mittlerweile ein Hotspot der Berliner Galerienszene, und zwar in einem wahren Raum der Stille. Wir sind allein in der Galerie Aurel Scheibler, stehen vor unglaublich stillen, beeindruckend ruhigen Bildern des Briten Tom Chamberlain. Malerei an der Grenze zum Nichts, könnte man sagen. Oft sieht man ganz zarte Farbspuren, geometrisch geordnet. Fantastisch! Wir stehen etwa vor einem Blatt Papier, das von Weitem aussieht, als wäre nichts darauf zu sehen. Nur wenn man ganz nahe herantritt, erkennt man, dass es von einem feinen Netz von Linien überzogen ist. Matthias Siebert von der Galerie hilft beim Verstehen.
Das Spannende bei dieser Arbeit ist halt wirklich, dass man sie in Gänze eigentlich nie fassen kann. Also mit nur geringem Abstand von 1 Meter ist sie eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Man braucht die unglaublich dichte Sicht auf das Bild, aber dann kann man natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt überhaupt erfassen, aber in seiner Gänze, in dieser Struktur Und wenn man nah dran steht, ist das natürlich, was man sieht, eigentlich über den Augenwinkel hinausreichend, also eine All-Over-Struktur. Das kriegt man überhaupt nicht mit und kann es eigentlich nur gedanklich fassen. Denn sobald man zurücktritt, wie gesagt, löst es sich wieder in nichts auf.
Wo kommt er eigentlich her, der Tom Chamberlain?
Er ist Brite, er ist 73 geboren und hat in London studiert und lebt in Großbritannien.
So, lasst uns mal darüber gehen, weil das wäre sozusagen eher das Format, das ich, an dem ich interessiert bin, weil ich ungefähr schon eine Vorstellung habe, dass die nicht ganz günstig sein könnten. Auch das ist eine Reihe von vier, was ist das eigentlich, Aquarell auf Papier, die eigentlich nur wie ein Rahmen in einem Rahmen aussehen, breiter Strichduktus. In den Ecken jeweils überlagern die sich und da gibt es ein zartes Grün, wird dann ein etwas kräftigeres Grün oder ein zartes Rosa, wird ein kräftigeres Rosa.
Das sind dann solche oszillierenden Effekte auch, die man beobachten kann, wenn diese Farbschichten, und das sind halt sehr viele Farbschichten, die er ganz, ganz dünn lasierend übereinander legt. Also man muss sich vorstellen, dass die Farbe teilweise wirklich in homöopathischen Dosen aufgetragen wird. Also beim ersten Auftrag wird die so eingesogen ins Papier, dass eigentlich gar keine Spur mehr sichtbar bleibt. Aber die Substanz dessen ist da und durch die nächste Schicht vermehrt sich das und allmählich deutet sich dann eine Linie an und in dieser Aneinanderlagerung sieht man dann auch die vielen Farbschichten, die noch darunter liegen.
Unglaublich schön, also man kann es gar nicht anders sagen als schön, aber es ist eben auch eine sehr schöne Struktur, die da erzeugt wird. Ich frage mich nur gerade, gibt das nicht irgendwann ein konservatorisches Problem? Also so ausbleichend Sonnenlicht, nein, all das, was Gefahr bringt?
Nein, überhaupt nicht. Also diese Bilder zum Beispiel jetzt, diese Aquarelle hier, die sind dementsprechend halt auch vorbereitet, die sind unter Museumsglas und bei seinen Malereien, ich meine, es ist letztlich Acrylfarbe und das ist nur wirklich sehr pflegeleicht.
Was muss man denn für so ein Blatt bezahlen? Oder werden die nur als Block von vier Zeichnungen verkauft?
Nein, das sind eigenständige Werke und die Preise für diese Aquarelle sind 2.800.
2.800 für eine Aquarelle. Das ist für den Zweck, nämlich mein Büro auszustatten, ehrlich gesagt zu viel. Christian Hake, seit zwei Tagen mit mir unterwegs durch den Berliner Kunstmarkt, durch Messen und Galerien. Heute haben wir die Galerien besucht. Christian, wie geht's dir nach einem wiederum sehr, sehr langen Abend, den wir hier hörbar abschließen in einer Bar, in der es auch viel um Kunst geht? Kunst hängt hier überall an den Wänden, aber das ist nur sozusagen das Hintergrundrauschen für unsere Einschätzung.
Ja, also wir haben jetzt hier die Cocktailkarte durchblättert und hier sind geschätzt Minimum 100 verschiedene Cocktails, also 100 verschiedene kreative Ergüsse und irgendwie erinnert mich das an die Messe. Also wir können uns vielleicht 3-4 dieser Cocktails widmen und dann sind wir besoffen. Und so ist es mit den Kunstwerken auf der Messe irgendwie auch. Also man wird denen allen nicht gerecht, so wie man hier alles probieren möchte, aber dann wahrscheinlich sterben würde. Es ist einfach überfordert. Man hat nicht für jeden kreativen Erguss da genügend Zeit, um dem gerecht zu werden.
Wie sieht das Fazit jetzt nach unserem doch sehr langen Rundgang durch verschiedene Viertel, durch verschiedene große, berühmte, international operierende Galerien aus?
Naja, also das mit dem Wohnzimmer, das nehme ich nicht zurück. Das gilt zumindest für 2-3 kleine Galerien, an deren Tür man erstmal klingeln musste, um Einlass zu erhalten. Zum Beispiel Aurel Scheibler. Das war schon sehr privat da. Wir waren da, keine Ahnung, wie lange waren wir da? 20, 30 Minuten? Und wir waren die einzigen Gäste. Das war schon irgendwie auch sehr erfrischend oder sagen wir mal so beruhigend. Also auch die Arbeiten von Tom Chamberlain, die da zu sehen waren. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt diese reduzierte Formsprache, diese reduzierte Malerei, ist das etwas, was einfach jetzt schön ist, weil es beruhigt, sowas wie so ein After-Work-Yoga, oder ist es vielleicht vielmehr so eine intellektuelle Carte Blanche, die man dann für sich letzten Endes nutzen kann? Also irgendwie hat mich das ein bisschen versöhnt mit dem Ganzen, was ich gesehen habe, aber ich frage mich halt, ob es einfach eine Ruhe war, die man da bekommen hat, oder ob die Arbeiten tatsächlich so viel Qualität haben. Darüber müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen nachdenken, wie über einen schönen oder einen guten Kinofilm. Das kann man eigentlich erst am nächsten Tag sagen, finde ich zumindest.
Ja, ich kenne den ja schon, der stand auf meiner Watchlist. Ich wollte halt auf jeden Fall dorthin gehen und das war der einzige Moment, in dem man so das Ziel meiner ganzen Exkursion hätte nahe kommen können, wenn die Sachen nicht so teuer gewesen wären. Aber tatsächlich ist das für mich eine herausragende Installation gewesen, ganz ruhiger Raum. Und trotzdem hatte das eine ästhetische Anspannung, einen ästhetischen Anspruch. Also ich bin in meinem Urteil über diesen Maler bestätigt worden. Ich werde ihn weiter auf meiner Watchlist behalten und werde mir jede Ausstellung anschauen, die ich irgendwie von dem zu sehen bekomme. Im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, also Kunsthandwerk von Ai Weiwei, also einem weltberühmten Künstler gesehen, Baumstümpfe, riesengroße Skulpturen, die aus Eisen gefertigt waren, würde mich mehr als die Kunst, würde mich das Verfahren interessieren, wie man diese Baumstümpfe und Wurzeln in Stahl erzeugt.
Ja, eigentlich genauso. Du redest ja von Ai Weiwei. Die Arbeiten von ihm haben sich da ja über mehrere Räume erstreckt und haben eigentlich jetzt in mir erstmal nichts bewegt, außer dass sie wahrscheinlich schon von der Gestalt her, kann man ahnen, dass sie tonnenschwer sein müssen. Und ansonsten hat mich daran erstmal jetzt nichts fasziniert. Aber um auf Tom Chamberlain zurückzukommen, diese absolute Reduzierung ist so ein bisschen das, wonach man sich eigentlich sehnt, wenn man durch so Messen geht. Denn da wird ja so einiges feilgeboten und dieser ruhige Raum bei Aurel Scheibler, das war schon was Besonderes, muss ich sagen.
Was wir uns nicht leisten können, ist eine Arbeit, die mich aber trotzdem irgendwie bewegt hat, von Olaf Nicolai in der Galerie Eigen und Art. Der hat eine phosphoreszierende Wand gebaut, in der plötzlich all das, was vor ihr steht, für kurze Zeit sichtbar wird. Und wenn man so sagt, die Schönheit oder sowas entsteht im Auge des Betrachters, so entsteht da der Betrachter für kurze Zeit im Auge des Betrachters. Und das fand ich total interessant, das zu sehen. Man geht vor die Wand, stellt sich hin, das Licht fällt nicht mehr auf die Wand wird für eine kurze Zeit dunkel an der Stelle, wo man stand, und so ein Schattenriss, und verblasst dann wieder. Das ist für mich fast ein Zeichen für eine Gesellschaft, in der man plötzlich aufscheint in der Öffentlichkeit und dann für ganz kurze Zeit verschwindet. Und konzeptuell hat es mich auch irgendwie mitgenommen, weil auf dieser Wand alle Betrachter letztendlich verewigt werden, ohne dass man sie jemals zu sehen bekommt.
Ja, aber eher nur für einen kurzen Moment. Danach ist auch das wieder verschwunden. Also es wird eigentlich nur, es gibt so eine kleine Zeitverzögerung da. Jetzt könnte man dem Raum vorwerfen oder der Ausstellung, dass sie so ein bisschen auf die Wirkung setzt. Es ist einerseits Mitmachkunst und andererseits auch ein bisschen Spektakel.
Also ich habe gerne mitgemacht.
Ja, es hat
du auch, habe ich gesehen.
Ja, es hat Spaß gemacht und das darf Kunst natürlich auch.
Fazit nach diesen zwei anstrengenden Tagen, wo wir viel unterwegs waren, ist für mich, die Galerien sind toll, sie zeigen umfassende, oft Werkschauen. Wir haben auch museale Ausstellungen von historischen Positionen gesehen, Eugen Schönebeck zum Beispiel, ein Maler der Nachkriegszeit, oder Francesco Clemente in der großen Galerie, auch eine ganz klassische Position. Aber ehrlich gesagt, für meinen Zweck, was fürs Büro zu finden, kann ich nur auf der Messe was finden, um ehrlich zu sein. Also die Galerien sind erstens zu teuer, zweitens zu opulent für mich jetzt als Sammler. Naja. Ich habe mich überhaupt nicht getraut, in den meisten Galerien danach zu fragen, ob es auch was für eine Wand gäbe. Es war schlicht und einfach, die Aura strahlte aus, don't touch me. Gucken, aber nicht anfassen.
Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich von Galerien gehasst. Such dir Künstler, also versuche Atelierbesuche zu machen. Da kann man, glaube ich, auch im persönlichen Gespräch mit den Künstlern die besten Fänge machen. Und jetzt nicht nur, was das Portemonnaie angeht, also was das Schonen des Portemonnaies angeht, sondern auch, was vielleicht die Liebe zu einer einzelnen Arbeit angeht. Im Gespräch mit dem Künstler, aber natürlich auch mit dem Galeristen, kann man vielleicht auch eine Beziehung zu Arbeiten aufbauen, die nochmal was anderes sind, als einfach nur irgendwo eine Arbeit anzukreuzen oder zu sagen, das nehme ich und das nehme ich und das nehme ich. Ich glaube, dass es über so eine persönliche Brücke viel besser läuft und am Ende alle Beteiligten vielleicht zufriedener, glücklicher und am Ziel sind.
Christian Hake, vielen Dank für das Gespräch und den tollen Rundgang, den wir hatten. Christian Hake ist Künstler aus Bremen und ich werde jetzt nach einem ganz kurzen Moment, nämlich nach einer Nacht, darüber schlafen und dann entscheiden, was an die Wand kommt, an die Wand im Büro.
So, Stunde 1 wird zur Stunde der Wahrheit. Ich habe jetzt 2 Nächte darüber geschlafen, nachgedacht und nachgegoogelt. Klar, ich habe tolle Kunst gesehen und entdeckt. Der Niederländer Bram Bram und die Fotokünstlerin Astrid Busch kommen absolut auf die Watchlist. Vielleicht wird ja noch mal was daraus für die Sammlung. Die herrlichen Editionen des Kunstraums Ogbo, die laufen mir nicht weg. Deshalb bleibe ich am Ende doch bei den Gemälden von Felix Becker hängen. Mal sehen, ob das Kleine in Türkis noch zu haben ist.
The Google Fi subscriber you have called is not available. Please leave a message after the tone.
Ups, 3-mal habe ich probiert, Guido Maus anzurufen. Tja, da werde ich wohl nochmal hingehen müssen und schauen, ob das kleine türkisfarbene Gemälde noch zu haben ist. Ende also offen in der Stunde 1 von der Art Week in Berlin. Stunde 1 zum Nachlesen und zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de.